Hallo und herzlich willkommen zu meiner nächsten Podcast-Folge. Wow, Wahnsinn, es geht wieder los. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist bei Abrechnungskompass für die Zahnarztpraxis. Und ja, es ist wieder Montag. Die Sonne scheint noch. Mal gucken, ob sie auch noch scheint, wenn die Folge rauskommt. Aber ey, das war ein mega geniales Wochenende. Man hat irgendwie nochmal die letzten Sonnenstrahlen genutzt. Ich hoffe, ihr auch. Und jetzt geht es wieder in den Montag und auch zum Ende des Quartals. Finde ich auch immer ein krasser Zeitraum, so der letzte Monat bis zum Quartalswechsel, wo man einfach noch so viele Sachen auch nochmal auf dem Schirm haben sollte, nochmal checken. Ja, aber ein brandaktuelles Thema, ich hatte es ja auch schon vor 2 Folgen oder vor 3 Folgen, habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm, aber da hatten wir ja nochmal über die EPA gesprochen. Wie funktioniert das alles? Ich hatte dann in der Folge danach nochmal die einzelnen Leistungen besprochen. Aber ich war vor kurzem auf einer Fortbildung. Und hier haben wir die einzelnen Leistungen doch nochmal sehr intensiv durchgenommen. Und ich dachte, ich muss es einfach nochmal mit euch teilen, weil es wirklich wichtig ist, dass ihr am Ende in der Praxis keine Verluste dadurch habt. Also es wird sowieso ein intensiver Prozess werden, damit durchzustarten mit den neuen Leistungen. Und es wird Zeit kosten und die Patienten brauchen eine Aufklärung. Ihr müsst euch da reinfinden. Und dann muss es am Ende ja auch irgendwie eine gewisse Vergütung dafür geben. Ich finde, das ist einfach, ne? Am Ende, wie sage ich immer so gerne, wollen wir alle davon profitieren, dass neue Leistungen eingeführt werden. Und gerade bei der EPA-Geschichte können wir Ende des Quartals nochmal ein Check-up machen über die Patienten, die die EPA haben und ob wir da auch wirklich alle Leistungen abgerechnet haben. Ja, und das dachte ich, ist so intensiv, dass es doch sinnvoll ist, darüber nochmal zu sprechen. Ja, jetzt kurz zu mir. Ich bin Ann-Kathrin Klatte von der Firma Abrechnungskompetenz. Ja, kennt mich ja schon langsam, aber für die, die mich noch nicht kennen, wir bieten externe Abrechnung an und Beratung und unser Ziel ist es, möglichst immer aus der Dokumentation das Bestmöglichste rauszuholen und das, damit alle Leistungen am Ende zur Abrechnung kommen. Bei uns sollen alle profitieren. Ihr als Praxis, aber auch die Patienten sollen die bestmöglichste Versorgung natürlich bekommen. Und da sind wir auch immer Ideengeber und schauen einfach, also mir ist es einfach immer wichtig, auf die Ganzheitlichkeit zu schauen. Also, aber jetzt zum Thema. Noch mehr Informationen zu EPA und Telematik. Ja, seit dem 1.7.2025 ist es ja bundesweit ausgerollt worden, die elektronische Patientenakte, und man merkt es in Social Media. Überall werden nochmal Fortbildungsangebote gegeben. Die Praxissoftwaren bieten Fortbildungen an, damit die Funktionen in den Praxissoftwaren nochmal klar kommuniziert werden, dass ihr in der Praxis wisst, wie funktioniert das. Dazu kann ich hier aus meiner Seite auch keine Informationen geben. Ich arbeite mit verschiedenen Praxissoftwaren zusammen, wie Charlie, Danport, Z1, Evident. Aber wie es in der Praxis am Ende funktioniert, da seid ihr mit Sicherheit besser unterrichtet als ich. Da komme ich gar nicht so richtig hinter. Wobei, wenn ich das dann erstmal die ersten paar Male gemacht habe, dann weiß ich auch Bescheid, aber das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Aber wichtig einmal für den Zugriff ist ein aktuelles KIM-Update. Schaut da gerne nochmal hin, ob das auch hinterlegt ist. Und sonst fragt da auf jeden Fall nochmal den Systembetreuer, ob ihr da alle aktuellen Updates vom KIM auch runtergeladen habt. Genau, aber jetzt mal nochmal intensiv auf die einzelnen Leistungen. Wichtig ist, sobald ihr die EGK des Patienten eingelesen habt, entsteht ein Zugriff auf die elektronische Patientenakte, wenn er die hat. Damit ihr am Ende Daten auf die elektronische Patientenakte speichern könnt, braucht ihr immer eine schriftliche Einwilligung des Patienten. Diese muss dokumentiert und in der Patientenakte sein. Holt euch da auch immer aktuelle Einwilligungen vom Patienten. Also sobald ihr da Daten drauf speichern wollt, dass ihr das auf jeden Fall habt. Ich denke, wenn wir das jetzt erstmal ein halbes Jahr machen, wird sich da mit Sicherheit eine Routine einspielen. Ich würde, sobald ich das Gefühl habe, ha, hier ist eine Routine drin, würde ich euch da auch gerne nochmal so eine Info zu geben. Bisher habe ich die nicht, deshalb kann ich das gerade noch nicht machen, sondern kann einfach nur nochmal darauf hinweisen, dass ihr die Einwilligung von dem Patienten braucht. Und eine mündliche Einwilligung, wisst ihr in der Regel alle, reicht dafür nicht aus. Von daher ist es vielleicht sinnvoll, eine kurze schriftliche Geschichte vorzubereiten, die ihr beim Patienten dann einfach kurz ausdruckt, unterschreiben lässt und dann hinterher einscannt. Oder wenn ihr die Möglichkeit habt, es digital unterschreiben zu lassen, vielleicht auch digital unterschreiben zu lassen. Aber was ich rausgelesen habe, es reicht wohl nicht aus, das einfach in der Datenschutzerklärung mitzuhaben. Wobei, vielleicht wird es langfristig auch der Weg sein, dass es in der Datenschutzerklärung mit unterschrieben wird. Aber dafür würde ich euch dann später nochmal eine Info geben, sobald ich da mehr zu weiß. Ja, dann haben wir ja die ersten beiden Leistungen, die EPA 1 und die EPA 2. Die EPA, also elektronische Patientenakte 1, ist die Erstbefüllung der elektronischen Patientenakte. Das wird wahrscheinlich zurzeit auch noch häufiger anfallen, weil die meisten EPAs sind ja jetzt momentan noch ziemlich frei von Daten. Und auch ihr als Zahnarztpraxis, ihr als Team, könnt diese Leistung abrechnen, wenn sie ist abrechnungsfähig, wenn noch kein anderer Arzt bereits Leistungen oder Daten in die Patientenakte hochgeladen hat. Also hier geht es wirklich auch darum, kein anderer Arzt. Es kann ja sein, dass die Krankenkasse Daten reingepackt hat, aber das wäre unrelevant. Also ihr, sobald ihr die Ersten seid als Arztpraxis, dann könnt ihr die EPA 1 abrechnen. Und sie ist je Versicherten nur einmal abrechnungsfähig. Also bedeutet, wenn ihr die erste Praxis seid, die die Daten befüllen, die whatever Röntgenbilder mit hochladen oder das Bonusheft mit hochladen oder eventuell auch einen Arztbrief in irgendeiner Form oder einen Befundbericht mit hochladet, seid ihr die erste Praxis, dann habt ihr die Möglichkeit, die EPA 1 abzurechnen und die bringt ungefähr 5 Euro. Je nachdem, wenn der Punktwert wieder steigt, dann vielleicht ein bisschen mehr. Nicht zu unterschätzen, wenn die EPA aber schon befüllt ist, dann habt ihr aber, ihr ladet das Bonusheft hoch. Das Bonusheft wird ja mit Sicherheit dann auch einmal im Quartal hochgeladen, wenn das wieder aktualisiert wurde. Dann habt ihr hier immer die EPA 2, die ihr abrechnen könnt. Und deshalb auch nochmal so, holt euch die Einwilligung des Patienten rein. Am Anfang erklärt dem Patienten, wir laden dann das Bonusheft für Sie hoch. Dann habt ihr auch am Ende des Tages immer noch mal die 2,50 Euro, die ihr für die EPA 2 abrechnen dürft oder die Leistung am Ende bringt. Das bringt ja am Ende des Quartals auch einen gewissen Umsatz, der nicht zu unterschätzen ist. Und der Patient hat immer sein aktuelles Bonusheft mit Daten hinterlegt. Also holt euch die Einwilligung, kann ich sagen, macht es einmal zum Thema mit am Anfang, bringt es in euren Ablauf mit rein in der Praxis. Das ist ja wie mit allen anderen Sachen, wie damals die Datenschutzerklärung, die musste auch einmal in den Ablauf mit integriert werden. Sprecht einmal die Patienten an, schaut, wie die darauf reagieren. Ihr könnt die jetzt nicht großartig aufklären, da würde ich auf jeden Fall auf andere Stellen verweisen. Da gibt es wirklich tolle YouTube-Videos zu der Erläuterung zur EPA. Was macht das? Worauf muss ich achten? Und so weiter. Aber ja, es soll ja eine gewisse Transparenz auch geben und das Bonusheft da hochzuladen macht ja schon Sinn oder Röntgenbilder, die vielleicht für andere Praxen auch relevant sein könnten. Oder vielleicht möchte der Patient ja auch bestimmte Daten wie seinen Heil- und Kostenplan in der elektronischen Patientenakte haben. Auch das würde die Möglichkeit geben, die EPA 2 abzurechnen oder die EPA 1, wenn noch gar nichts befüllt wurde. Also ja, Ich möchte einfach darauf hinweisen, schaut, dass die Abläufe entsprechend in der Praxis gegeben sind und dass ihr die Leistung am Ende abrechnen könnt. Sobald die EGK eingelesen ist, habt ihr 90 Tage Zugriff auf die elektronische Patientenakte. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das eben schon einmal erwähnt habe. Genau. So viel zu den beiden ersten Positionen. Dann haben wir ja die EMP. Der elektronische Medikationsplan. Das E-Rezept hatte einen guten Start, es hat sich mittlerweile gut etabliert, es ist zur Routine gekommen. Also 95% der gesetzlich versicherten Patienten kennen das E-Rezept und 88% der Nutzer sind damit auch sehr zufrieden. Genau, dann haben wir als nächstes den elektronischen Medikationsplan, das EMP. Das E-Rezept hat ja einen super Start hingelegt, es ist etabliert mittlerweile bekommen oder nutzen 95% der gesetzlich versicherten Patienten das E-Rezept. Und 88% der Nutzer sind damit auch sehr zufrieden. Im Zuge der EPA, der elektronischen Patientenakte und des E-Rezeptes, soll jetzt noch die Unterstützung des digitalen oder der elektronischen Medikationsplan, die digitale Unterstützung der Medikationsprozesse für mehr Transparenz sorgen. Bedeutet, dass Medikamente, die verschrieben worden sind, direkt auf der elektronischen Patientenakte mit dokumentiert werden und um dann langfristig sicherzustellen, wo bekommt der Patient was verschrieben und was wurde verordnet und was wurde auch tatsächlich abgegeben. Das dient am Ende dazu, eine Arzneimitteltherapiesicherheit zu schaffen. Genau, im Medikationsplan werden folgende Daten gespeichert: Name, Geburtsdatum des Patienten, medikationsrelevanten Daten wie Allergien und Unverträglichkeiten, das Körpergewicht wird dokumentiert, die Nierenfunktion und die Medikamente des Patienten. Wie auch die Verordnung. Also bedeutet, wenn der Patient zum Beispiel Bluthochdruck hat und dafür bestimmte Medikamente nimmt, in der und der Verordnung könnte das da draufstehen. Oder der Patient bekommt einen Magenschutz und noch zusätzlichen Blutverdünner, dann sind das mehrere Medikamente, die auf diesem Medikationsplan hinterlegt sind mit ihrer Anwendung. Und damit hat der Patient einen digitalen Medikationsplan. Schreiben wir jetzt ein E-Rezept zu diesem Patienten und legen auch einen Medikationsplan dafür an. Vielleicht bekommt er ein Antibiotika zusätzlich verschrieben, was wichtig sein könnte auch für andere Ärzte. Dann haben wir hier die Möglichkeit, den EMP mit abzurechnen. Wichtig ist zu berücksichtigen, dass wir die EMP dann abrechnen können, wenn wir einen unmittelbaren Zusammenhang mit einem Rezept haben. Wir müssen uns immer hinterfragen, ist es nach § 12 Sozialgesetzbuch 5 Wirtschaftlichkeitsgebot richtig, einen EMP aufzuschreiben, also einen Medikationsplan aufzuschreiben, dann dürfen wir das auch abrechnen. Also es muss auf jeden Fall einen Sinn haben, dass andere Ärzte davon unterrichtet sind. Könnte ja bei Antibiotika auf jeden Fall sinnvoll sein. Wir schreiben das darauf, weil der Patient dann ins Wochenende startet und wenn das ein Zahn ist, der total infektiös ist oder eine große Entzündung hat, könnte das ja wichtig sein dann für Notdienst und so weiter. Genau, also bitte schaut immer genau hin. Wir können es dann nämlich für ein verschriebenes Medikament mit Medikationsplan abrechnen, den EMP. Wenn der Patient Unverträglichkeiten oder Allergien hat und wir solche Daten mit in der elektronischen Patientenakte hinterlegen, dann können wir hierfür den NFD abrechnen. Aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ich bleibe jetzt nochmal eben beim Medikationsplan stehen. Also, abrechnungsfähig ist die Aktualisierung des elektronischen Medikationsplans dann, wenn wir ein Medikament verordnen und dafür einen Medikationsplan anlegen. Es kann ein Kassenrezept oder auch ein Privatrezept sein. Das ist nicht wichtig. Und es kann einmal je Sitzung abgerechnet werden. Genau, es muss auf jeden Fall ein Medikationsplan schon da sein. Den Medikationsplan legt in der Regel immer der Hausarzt an. Also der hat die Daten vorgenommen. Und es sind in der Regel Medikamente, wie ich ja eben schon gesagt habe, wie Blutdruck, Magenschutz, Diabetes, bei Cholesterin, Blutverdünner, Endokarditis. Es sind Medikamente auf jeden Fall, die der Patient dauerhaft einnimmt oder über einen längeren Zeitraum. Und es müssen mindestens 3 Medikamente in diesem verordneten Medikationsplan sein. Und wenn wir dann ein zusätzliches Medikament auf E-Rezept stellen und einen Medikationsplan dazu erstellen, dann sind wir hier auch berechtigt, die EMP abzurechnen. Daher auch am Ende des Quartals, das sind auch Sachen, die ihr am Ende des Quartals nochmal nachvollziehen könnt. Hat der Patient ein Rezept von euch bekommen, schaut alle erstellten Rezepte durch, guckt auf die EPA, ihr habt ja einen Zugriff über 90 Tage. Und hat der Patient einen Medikationsplan drinne gehabt, hat er eins drinne, schaut, ob ihr eins, und ihr schreibt ja auf dem Rezept immer drauf, was, wie ihr das verordnet habt. Also guckt dann nochmal hin, ob da Leistungen vergessen worden sind, die eventuell mit hätten abgerechnet werden können. Genau, für den Medikationsplan für das EMP gibt es 3,75 Euro, also 3 Punkte. Das rechnet sich dann schon. Genau. War auch ein wichtiges Thema in der Fortbildung. Deshalb wollte ich das hier halt einfach auch nochmal zum Thema machen, dass ihr einfach Bescheid wisst, wo können Leistungen hinten rüberfallen, die ihr macht und am Ende einfach nur nochmal mit aufgeschrieben werden müssen. Ja, und dann zu guter Letzt das NFD, die Aktualisierung des Notfalldatensatzes. Hier werden Sachen vorgenommen oder hier werden Daten hinterlegt wie chronische Erkrankungen oder seltene Erkrankungen, Informationen über regelmäßige Einnahmen von Medikamenten, Allergien, Unverträglichkeiten, weitere besondere Hinweise wie Schwangerschaften, implantierte Medizinprodukte, vielleicht auch Kommunikationsstörungen, oder wen man benachrichtigen soll im Ernstfall. Ich denke, Blutgruppen zum Beispiel werden hier auch wichtig sein. Also alles, was für einen Notfall wichtig sind, wird in dem Notfalldatensatz hinterlegt. Und solltet ihr hier Unverträglichkeiten oder andere relevante Daten hinterlegen, dann dürft ihr auch als Zahnarztpraxis die NFD abrechnen. Allerdings das Anlegen des NFD, das macht der Hausarzt in der Regel. Also diese Daten werden erstmal angelegt und wir aktualisieren höchstens was. Genau. Aber auch auf jeden Fall eine wichtige Info, die man nicht vergessen sollte, dass sie hinten rüberfällt oder dass es diese Position gibt. Genau. So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende. Nochmal 5 wichtige Ziffern zum Start der elektronischen Patientenakte zusammengefasst. Guckt dahin, schaut euch das nochmal im Detail an, besprecht in der Praxis, wie wollt ihr das, den Ablauf schaffen, welche Fragen können vom Patienten kommen, wo holt ihr die Patienten ab, dass es am Ende einfach eine gewisse Sicherheit in der Zahnarztpraxis gibt, dass ihr wisst, was zu tun ist und dass ihr die Patienten halt bestmöglich da abholen könnt, wo sie halt sind. Ich finde, das ist ja sowieso immer das Wichtigste, eine innerliche Sicherheit zu haben darüber, wie was funktioniert, um dann meinem Gegenüber die Sicherheit zu geben, was wir machen müssen. Und aufklären könnt ihr über die EPA nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht. Da muss jeder einzelne Patient sich selber die Informationen zuholen. Da könnt ihr halt einfach nur darauf hinweisen, dass es wirklich gute Videos gibt oder dass er sich vielleicht an die Krankenkasse oder Hausarzt nochmal wenden soll. Aber es dient halt der Transparenz, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ich glaube, es wird die Zukunft sein. Und rein theoretisch, wenn mir was passiert und ich liege irgendwo auf der Straße, finde ich schon wichtig, dass andere Leute darüber wissen, ob ich irgendwelche Unverträglichkeiten habe, wen man kontaktieren soll, welche Blutgruppe ich habe, ob ich schwanger bin oder nicht. Wenn ich meinen Mutterpass nicht dabei habe, es sind schon wichtige Daten, die relevant sind und ja, sie dienen hier einfach einem möglichst schnellen Ablauf. Ja. Guti, ich wünsche euch in diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen noch. Sehr trockenes Thema und ich glaube, es wird von vielen Seiten positiv oder auch negativ gesehen. Aber ich hoffe auf jeden Fall, ihr konntet was für euch mitnehmen, was rausreißen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, meldet euch sehr gerne. Wenn ihr das Thema auch wichtig findet, dann teilt es auch sehr gerne mit euren Kollegen, Kolleginnen. Ja, lasst mir ein Feedback da. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal einen tollen Start in die Woche oder noch einen tollen Start in die restliche Woche, je nachdem, wann ihr es hört. Passt auf euch auf. Eure Ann-Kathrin. Bis bald.